Heute Ostersonntag könnte man meinen, ich habe mich im Datum vergriffen, weil ich eigentlich eine Predigt nachpredige, die Petrus gehalten hat im Tempel, und zwar nach Pfingsten. Pfingsten, jedem, der das vielleicht noch nicht aufgefallen ist, Pfingsten bedeutet 50. Und habt ihr schon mal nachgezählt, wie viele Wochen Ostern nach Pfingsten ist? Pfingsten nach Ostern ist? Genau, der Lasse weiß es. 7. 7 mal 7 gibt nicht nur feiner Sand, sondern auch 49. Und ein Tag dazu, weil da haben wir uns auch schon gerade heute drüber unterhalten, dass immer der heutige Tag mitgerechnet wird. Sonntag ist heute, Pfingstsonntag in 7 Wochen sind es insgesamt 50 Tage. Also 50 Tage exakt, und das machen wir hier in unserem Kalender jedes Jahr so. Egal, ob wir Anfang Mai, Mitte Mai oder Anfang Juni Pfingsten haben, es ist immer exakt 50 Tage nach Ostern. Und Petrus, einer, der bei der Kreuzigung und bei der ganzen Ostergeschichte nicht extrem gut weggekommen ist, weil er echt Muffensausen bekommen hat, weil er jemand war, der einerseits Großmaul war und so gesagt, boah, mit dir, Jesus, da würde ich so durch dick und dünn gehen. Und als es denn heiß her für ihn ging und er in der Nacht zu Karfreitag, an Gründonnerstag, miterleben musste, wie sein Freund und Meister am Ölberg mitten in der Nacht von Soldaten abgeführt wurde. Ich bin gerade im Januar mit meinem Sohn am Ölberg gewesen, und du guckst so rüber auf den Tempelberg, und wenn du dann so siehst oder dir vorstellst, wie da so eine ganze Mannschaft von Soldaten ankommt, da könntest du schon Muffensausen kriegen und hoffst du, dass die dich übersehen oder nicht wegen dir kommen. Und Petrus hat dieses miterlebt, und aus einer sicheren Distanz ist er den Soldaten so mitgegangen, wo die ihn hingeführt haben, in den Tempelbereich hinein. Und er war da als Gefangener irgendwo an der Seite gebunden, und Petrus hat sich da reingeschlichen, sich irgendwo mit ans Feuer gesetzt, und als dann so eine Frau, auch nur eine Frau, erkennt ihn und sagt dann so: Mensch, gehörst du nicht auch zu dem Jesus? Dich erkennt man doch an deinem Akzent. Du klingst, bei uns Schwaben würde man sagen, so schwäbisch, das kannst du nie verleugnen, aber die Galiläer, die hatten auch so einen wahrscheinlich schwäbischen Akzent, das konnten die alle raushören. Und er hat so Muffensausen bekommen und hat sich, oder er hat wie die Stieß gesprochen, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben sie es rausgehört, und Petrus hat so Muffensausen bekommen und hat wirklich sich und seinen Freund und alle verraten. Und gesagt, ich kenne den gar nicht, ich habe nichts mit dem zu tun. Gott bewahre, so ungefähr. Wir wissen alle, irgendwann hat dann Hahn geschrien, und Petrus erinnert sich, dass Jesus ihm auch nur zugesagt hat: Weißt du, wenn es hart auf hart kommen wird, wirst du mich dreimal verraten, bevor der Morgenhahn kräht. Und dieser Petrus, der echt gescheitert ist in seiner Persönlichkeit, in seinem Glauben, der gescheitert ist in seinem Leben. Und ich glaube, wir alle können uns vielleicht da mit hinein versetzen, wie es sich mal angefühlt hat. Hast du schon mal so eine Situation gehabt, wo du einfach nicht den Mut hattest, hinzustehen, sondern ein Scheitern erlebt hast und gedacht hast, ich habe versagt, ich habe nicht, um meine Haut zu retten oder um meinen Ruf zu retten, habe ich gelogen. Und das hat Petrus so erlebt, und er hat echt einen Prozess in den 50 Tagen durchgehen müssen. Ein Prozess, wo Jesus, der Auferstandene, ihm an verschiedenen Stellen begegnet ist und ihm immer wieder auch zugesprochen hat: Hey, ich liebe dich und ich habe einen Plan für dich. Ich liebe dich und ich habe einen Plan für dich. Ich möchte dir zusprechen, wenn du für dich ein Scheitern schon mal erlebt hast und denkst, ich weiß gar nicht, ob noch Gott Interesse an mir hat, weil das war der Gedanke, den Petrus für sich auch wahrscheinlich zutiefst hatte, möchte ich dir zusprechen, Gott wird dir sagen, ich liebe dich und ich habe einen Plan für dich. Und dann kommt Pfingsten, die 50 ist voll. Und die Kraft des Heiligen Geistes lagert sich auf diese ganzen Jünger, die dort noch erschüttert von den Erlebnissen am Beten war und denen, die gar nicht gecheckt haben, was meint denn Jesus? Also sagt, wisst ihr, es ist eigentlich gut, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, dann kann endlich der Tröster, der Fürsprecher, der Fürsorger kommen. Und dann würde ich mal sagen, Jesus, erzähl keinen Quatsch. Was ich brauche, ist, dass du leibhaftig da bist, aber doch nicht irgendeine kosmische Kraft oder irgendwas. Ich bräuchte dich. Sei du da. Und Jesus sagt, nein, es ist gut, dass ich gehe, weil die Kraft ist für alle dann empfangbar, die sich danach ausstrecken, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Es ist nicht punktuell. Hier ist mal Jesus, jetzt pilgern wir alle dorthin, sondern nee, die Kraft ist erlebbar. Und Petrus erlebt diese Kraft. Und dieser gescheiterte Mensch von vor 7 Wochen hat auf einmal die ganz neue Kühnheit. Die erste Predigt des Petrus, sie steht in Kapitel 2, die werden wir jetzt, der Apostelgeschichte, die werden wir heute nicht durchgehen, sondern seine zweite Predigt. Aber davor passiert noch Folgendes. Er macht sich mit Johannes auf den Weg zum Tempel hinein. Da musst du dir vorstellen, dort wo er an Ostern reingeschlichen ist, mit sehr viel Scham und Angst um sein Leben, geht er 50 Tage später erhobenen Hauptes hinein, für alle Menschen sichtbar, und er läuft da und die Leute kriegen wahrscheinlich wahr, das ist Petrus, der da gerade kommt. Und dann liest man, dass dort ein Gelähmter am Wegrand ist und das erste Wunder von Petrus geschieht, dass dieser Mann bettelt um Almosen, und Petrus ist so erfüllt und gefüllt und sagt in einer Kühnheit, in Apostelgeschichte 2, Vers 6, habe ich noch nicht hier auf der Folie, da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesus Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Was für eine Wandlung passierte bei dem Petrus, der von dem Gescheiterten zu einem kühnen Voranschreiter ist. Und dann auch in aller Öffentlichkeit sowas macht. Also ich würde solche Tricks erstmal daheim probieren. Funktioniert es? Ist Gott auch wirklich da? Aber nicht gleich in aller Öffentlichkeit. Was, wenn wir scheitern, Heiliger Geist? Dann stehen wir beide dumm da. Er hat diese Kühnheit, weil etwas sich in ihm verändert hat, weil Gott ihn verändert hat. Und dann berichtet Petrus in seiner Predigt im Tempel. Und das lesen wir ab Apostelgeschichte, Kapitel 3, ab Vers 12. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat, den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Sie wollten nämlich Barabbas. Das war so ein Aufrührer. Man würde heute sagen, so ein Gefährder, ein Terrorist. Einer, der echt aufgewiegelt hat gegen das römische Imperium, das mir Jesus nie wirklich nachsagen konnte. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wir alle sind Zeugen davon. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Warum wissen die alle, wie krank der war? Weil er da sein Leben lang am Tempel als Gelähmter, als Verkrüppelter am Betteln war. Und dann denkst du so, verrückt, wie oft ist Jesus zu seinen Lebzeiten an diesem Tor vorbeigegangen? Wie oft lesen wir im Neuen Testament, wo Jesus Menschen überall geheilt hat und anscheinend ist an dem immer vorbei. Und ich stelle mir das so vor, was muss das für eine krasse Situation gewesen sein? Der Bettler ist da, Jesus zu Lebzeiten geht an diesem Bettler vorbei, der Bettler bittet vielleicht um Almosen, vielleicht hat Jesus sogar was reingeschmissen. Und wir, die wir nicht darüber hinausblicken, sind vielleicht irritiert und denken, Mensch, Jesus, es wäre doch für dich ein leichtes, ihn zu heilen. Und Jesus, der weiter hinausblicken kann in die Weltgeschichte, der denkt so, mit dir habe ich was ganz Besonderes vor. Nämlich, ich werde das als ein Beispiel, als ein Zeugnis, als eine Stärkung, nicht nur für dich, sondern auch für Petrus und all, die mit ihm sind, nämlich zum Zeichen werden lassen. Nicht ich bin der große Macher, sondern die, die in meinem Namen handeln und von meiner Kraft erfüllt sind, die werden Zeichen und Wunder tun, die noch größer sind als meine. Und Jesus konnte wahrscheinlich hier die Füße nicht stillhalten, einfach so mit einem Augenzwinkern hätte ihn heilen können. Am Vorbeigehen, kurz streicheln, egal was, einfach nur sagen, fertig, aufstehen. Und er hat die Füße stillgehalten, weil er diesen Moment, zu dem sich jetzt hier Petrus committet und wo er sagt, der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen, Vers 16, hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Auch interessant, nicht der Glaube des Kranken war hier ausschlaggebend, sondern der Glaube von Petrus und von Johannes. Freunde, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und dasselbe gilt auch für die führenden Männer unter euch. Doch Gott hat erfüllt, was die Propheten über den Christus vorausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben, wie Gott es vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. Das war eine Predigt, die Petrus so gehalten hat auf dem Tempelberg vor vielen von Leuten. Die Osterbotschaft ist die Botschaft vom Kreuz, von Jesus dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Es gab eine große Diskussion in den Medien, dass der Lindt-Schoko-Osterhase gar nicht Osterhase heißt auf dem Kassenzettel, sondern nur Traditionshase. Und da wurde schon befürchtet, jetzt geht unsere christliche Tradition verloren. Der Osterhase heißt nicht mehr Osterhase, sondern Traditionshase. Jetzt haben die festgestellt und gesagt, den Lindhasen gibt's schon seit 1970 oder 1950. Der wird schon seit Jahren als Traditionshase bezeichnet. Nicht erst seit 2018 aus Angst, dass die vielleicht andersreligiöse oder Atheisten sich da auf den Schlips getreten fühlen. Dass die gute Nachricht ist, der Osterhase kommt gar nicht in der Bibel vor. So können wir, die sollen ihn nennen, wie sie wollen. Das ist völlig egal. Wir wissen, die Botschaft von Ostern geht nicht um den Osterhase, nicht um ein Fest, wo es um Essen und Trinken geht, sondern es geht um viel mehr um das Kreuz, Jesus dem Gekreuzigten, aber auch nicht nur gekreuzigt, sondern auferstandenen. Petrus sah diese Menge und wandte sich an die Menge, ihr Menschen aus Israel. sagte er, ich gehe nochmal zurück auf Vers 12, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns so an? Er tut jetzt schon so, als wäre es das Normalste von der Welt. Leute, wenn doch Christus in uns lebt, wenn das durch die Kraft des Heiligen Geistes belegt ist, dann passieren doch solche Dinge, weil Gott hat es in seinem Wort gesagt. Und dann sagt er so ganz spannend, warum starrt ihr uns so an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und eigener Frömmigkeit geheilt? Ich muss euch jetzt was verraten. Geheimnis. Ich habe gestern Abend mit meiner Familie gegrillt. Und während wir so am Grillen waren, habe ich dann zu jemanden, der mit dabei war, gefragt, jetzt weiß ich allerdings gar nicht, ob man am Karsamstag grillen darf. Ich weiß halt, dass am Karfreitag kein Fleisch gegessen wird. Und dann hatte ich gesagt, naja, also in Hessen darfst du wenigstens an Karfreitag nicht tanzen, das weiß ich. Aber ob man jetzt am Karsamstag Fleisch essen darf, weiß ich nicht. Merkt ihr, das könnte Tradition und Religiosität sein, dass ich mich mit irgendwas, mit irgendeiner Regel hier versuche doch bei Gott, guck mal, jetzt habe ich das eingehalten, war das nicht toll von mir? Jetzt könntest du doch so ein paar Dinge für mich machen. Warum starrt ihr uns an, sagt er, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit, weil wir in irgendeiner Weise religiös gehandelt haben oder sogar uns dafür stark gemacht haben, dass der Osterhase doch gefälligst Osterhase heißen soll. Petrus weiß sehr wohl, dass er mit eigener Frömmigkeit und aus eigener Anstrengung nichts bewirken kann. Er weiß, wie sich zutiefst Scheitern anfühlt, obwohl die guten Vorsätze da waren. Vielleicht hat er auch gute Vorsätze damals am Neujahrstag gemacht. Jesus ist auch kein neues Phänomen, bringt er ihnen bei. Das ist ja so, hey, hast du jetzt da eine neue Lehre und wieso seid ihr zum Beispiel ein Gospelhaus und was habt ihr mit den großen Kirchen zu tun? Dann kann ich euch sagen, Leute, es ist kein neues Phänomen, sondern wir berufen uns auf den Jesus der Bibel, der von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs abstammt. So sagt es Petrus hier. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir wissen, wo er herkommt. Ihr habt eigentlich wenigstens überliefert wegen eurer Tradition da auch einen Zugang. Und dann gibt er ihnen echt so ein bisschen schlechtes Gewissen mit. Ihr habt diesen Heiligen in Vers 14 und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt politische Entscheidungen getroffen, aber nicht richtige Entscheidungen. Und dann so dieses ab Vers 15, ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Wie krass ist diese Anschuldigung, wie krass muss das eigentlich lasten auf den Menschen, die das gehört haben. Und dann heißt es aber, doch hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt und wir sind alle Zeugen davon. Petrus konnte von sich sagen, er ist Zeuge davon. Und die Frage ist für mich, wie ist es denn eigentlich bei uns? Können wir das auch bezeugen? Und vielleicht denkst du, ja, ich war doch damals nicht dabei. Nein, dabei waren wir alle nicht. Aber kannst du aufgrund von Veränderungen in deinem Leben das bezeugen? Wisst ihr, theologisch können wir uns groß die Köpfe einschlagen über den Wahrheitsgehalt der Bibel, über die Überlieferung, über vielleicht manche Absprachen in irgendwelchen Konzilen, wie was zu verstehen ist oder ob die Bibel mehr metaphormäßig, also das heißt bildlich, sinnbildlich oder was ist eigentlich Substanz. Aber was uns niemand, was mir niemand absprechen kann, ist, wenn ich sagen kann, ich habe aber Jesus erlebt aus einem Menschen, der in seinem Scheitern eigentlich echt traurig oder auch verletzt oder zurückgezogen war. Ein Mensch, der nicht oder selbst wo groß von sich gedacht hat, irgendwann gemerkt hat, ich bin eigentlich zu nichts fähig, außer zu großen leeren Worten. Und dann auf einmal sagen kann, aber ich hab's erlebt, weil die verändernde Kraft Gottes in mir etwas verändert hat. Dabei waren wir nicht, aber Kannst du aufgrund von Veränderungen in deinem Leben bezeugen, dass Jesus lebt? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott sich danach sehnt, uns eine Begegnung mit ihm zu schenken. Und dann heißt Vers 16, der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und wir alle wissen, wie krank er war. Und dann denkst du, wow, der Name von Jesus, was liegt für eine Kraft in dem Namen Jesus? Und wie ist uns vielleicht das verloren gegangen in unserer christlichen Tradition, dass wir zwar irgendwie von Christus, von Heiland oder vor allem in einer abstrakten Weise von Gott oder vom lieben Gott erzählen, aber diese kraftvolle Person, der kraftvolle Name Jesus uns verloren gegangen ist, dass wir das schon gar nicht mehr wagen auszusprechen. Der Name von Jesus hat es gemacht, so sagt es Petrus. Und dann gibt er noch zu verstehen, Freunde, was für eine Einladung. Und ich glaube, das ist so für uns auch das Markante. Die frohe Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, bleibt nie dabei, einem nur seine Schuld aufzuzeigen, das hast du verkehrt gemacht, sondern es hat was damit zu tun. Und dennoch sage ich zu dir, ihr seid Freunde und es ist eine ausgestreckte Hand Gottes da, um sich neu zu orientieren, neu zu besinnen und mit diesem Gott auf Du zu kommen. Das ist in unserer Gesellschaft eine ganz spannende Sache. Wir haben ein Riesenproblem mit Scheitern und vor allem mit, wie gehen wir mit Scheitern um? Mit Vergebung um. Und wir sprechen solche Dinge meistens ungern an. Und manchmal sind selten die großen Dinge, die Menschen veranlassen, sich von ihrem Ehepartner scheiden zu lassen, sondern die vielen kleinen, über die man nie gelernt hat zu sprechen. Und wie wichtig wäre es eigentlich zu sagen, hör mal her, lass uns mal darüber reden. Auf mich hat es so gewirkt und es hat mich verletzt und ich... Und dann kann der andere sagen, hey, ich hatte dich damit gar nicht verletzen wollen, aber wenn so angekommen ist, dann möchte ich dich da um Vergebung bitten. Und der andere kann ihn wieder antworten, ja, ich vergebe dir das. Und wir blicken jetzt auf eine neue Wegstrecke. Und diese Sache werde ich dir nicht mehr neu vorhalten. Und genau so passiert es eigentlich in der Beziehung mit Gott. Wir können nichts so tun und einfach uns christlich so jetzt verhalten und sagen, wie schön, ich fühle mich hier in der Atmosphäre und so wohl, aber mein gescheitertes Leben möchte ich mit Gott nicht sprechen. Dann wirst du das nur eine Zeit lang als positiv annehmen und irgendwann als gekünstelt. Aber wenn diese tatsächliche Begegnung mit Jesus so stattfindet, dass ich auf einmal sagen kann, Jesus, es war in meinem Leben Dinge, die mich zum Scheitern gebracht haben, die mich bedrückt haben, die mir wehgetan haben, wo ich andere verletzt habe, wo ich nicht der war, der ich es gern sein wollte. Bitte vergib mir. Dann streckt Jesus seine Hand aus und sagt, und ich vergebe dir gerne, lass uns gemeinsam in die Zukunft blicken und gehen. Gott, Vers 18, doch Gott hat erfüllt, was die Propheten über Jesus vorausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Und nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das heißt, wir nicht einfach so weitermachen, nur jetzt mit Gott, sondern Dinge sein lassen. Ich tue es jetzt mal überspitzt sagen, wenn bisher dein Erwerb Bankraub war, dann kannst du nicht so sagen, das ist halt mein Beruf, ich habe nichts anderes gelernt. So. Und so richtig Schaden tue ich ja auch niemand. Banken sind ja, die machen es bloß anders, aber auch. Sondern dann wäre es gut, du würdest sagen, okay, wenn das bisher Unrecht ist, dann werde ich ab jetzt was anderes machen. Wenn dein Verhalten in irgendeiner Weise echt jemanden schadet oder du eigentlich weißt, damit bin ich eigentlich nicht so auf Linie mit Gott, dann lass es. Und vor allem nimm Jesus und Menschen deines Vertrauens vielleicht mit an die Hand, die dir helfen, Dinge auch neu zu regeln und zu gestalten. Manchmal ist uns ja gar nicht bewusst. Ich habe einen Freund, also wir kannten gut, so gut kennen. Ich kenne ihn, er kennt mich nicht. So, auf jeden Fall habe ich von dem gehört, die waren so zu einer, in den 80er Jahren haben die sich irgendwann für Jesus entschieden und damals war so eigentlich die Flower Power Zeit und so und dann sagten die, hey, das war so cool, wir haben am Anfang unserer Veranstaltung, wir hatten dann noch unser Cannabis geraucht und wir haben nochmal Gott gedankt dafür, dass es diese wunderbaren Sachen gibt und danach so das alles so zum Bewusstsein. Und dann denkst du so, Mensch, da müsste doch jetzt jemand mit einer christlichen Schablone kommen und sagen, nee, du darfst das jetzt alles nicht mehr machen. Und auf einmal haben sie gemerkt, in dieser Interaktion mit Gott, das passt eigentlich gar nicht. Eigentlich passt gar nicht, dass wir uns mit Rauschmittel zuballern und noch Gott dafür danken. Wir lassen es. Und Gott hat sie da rausgeführt und sind nicht mehr von irgendwelchen Rauschmitteln wahrscheinlich waren sie nicht abhängig, aber einfach in einer gewissen Gewohnheit und sie haben es sein lassen können. Und da heißt in Vers 19, nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werdet. In unserer ganzen grippalen Zeit, in der wir gerade steckten, wo die ganzen Erkältungswellen hier so durch Hessen und Rheinland-Pfalz und wo überall durchgeschwappt sind, ist uns mehr denn je bewusst, wie wichtig auch eine gesunde Hygiene ist, wo man sich so regelmäßig die Hände wascht. Und wenn man gerade Berührungskontakte mit anderen Leuten hatte und selbst wenn die Hand nicht schmutzig ist, dann wascht sie einfach vor und nach der Toilette und so und zwischendurch mal. Und die Sache ist die, dass manchmal merken wir gar nicht, was uns vielleicht so beschmutzt hat. Wie wertvoll und wichtig es ist, einfach zu sagen, Jesus, vergib mir, wenn ich Schrott gemacht habe, ich will es lassen. Weil in Vers 28 heißt es, denn dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Ich liebe es, gestärkt zu sein, ermutigt zu sein, zu wissen, ich bin gar nicht allein auf weiter Flur, sondern Jesus ist bei mir. In den nächsten Kapitel lesen wir, dass Petrus und Johannes festgenommen werden, Apostelgeschichte 4, 5, 6 und so, aber dass sich auch über 5000 Menschen Jesus zugewandt haben und gläubig worden sind. Und dass Petrus und Johannes festgenommen wurden, war selbst das war in der Führung in Gottes Plan und man hat gemerkt, dass Petrus und Johannes dadurch nicht in ihrem Glauben schwach geworden sind und an Gott gezweifelt haben, jetzt sind wir schon für dich unterwegs, jetzt kommen wir auch noch ins Gefängnis, sondern die sind gestärkt geblieben und hatten auf einmal nicht mehr die Furcht vor anderen Menschen. Ich beobachte drei Wunder und dann bin ich auch schon gleich am Ende. Ich beobachte drei Wunder. Und zwar, die Auferstehung von Jesus ist für mich echt ein Wunder. Viele Leute wundert es nur, aber für mich ist es echt ein Wunder. Die Kühnheit, mit der Petrus das Wort verkündet, ist für mich ein Wunder, wenn man denkt, wie gescheitert und wie zerbrochen eigentlich die Beziehung zwischen Petrus und Jesus war. Und es zeigt mir, wenn dieses Wunder der Beziehungswiederherstellung stattfindet, dann kannst du noch so viel Blödsinn angestellt haben oder dich von Gott abgewandt haben. Das Wunder ist möglich, dass hier eine Neubegegnung stattfindet. Und das Dritte ist, und auch wir 2000 Jahre später können Zeugen davon sein. Und dafür leben wir, das lieben wir und auch als Gospelhaus möchten das auch in unserem Alltag rüberbringen und Menschen hier ein Zuhause anbieten. Und jetzt sind wir so am Ende und die Frage ist sicher, also ich bin am Ende, nachher essen wir weiter. Und ich kann es euch gleich sagen, wir lassen das so ganz entspannt ausklingen. Und wer sagt, oh wie schade, ich würde hier so gern helfen beim Aufräumen und so, dann verbieten wir dir das nicht. Aber wir zwingen dich da auch nicht dazu. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass dieses Erleben von Jesus, was ist, was für uns heute an Ostern echt noch erlebbar ist. Halleluja, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass deine Kraft heute noch erfahrbar ist. Ich danke dir, dass die Kraft von dir so groß ist, dass du auch wie über deinen Schatten gesprungen bist und Petrus, den, der dich verleugnet hat, neu die Hand ausgestreckt hast und gesagt hast, ich liebe dich und ich habe einen Plan mit dir. Geh du durch die Reihen an die Tische und sag du, Jesus, flüster du jedem durch deinen Heiligen Geist ein, ich liebe dich und ich habe einen Plan für dich. Ich liebe dich und ich habe einen Plan für dich. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen, jetzt haben wir schon bald Mittag, dass heute Mittag Menschen eine Begegnung mit dir haben werden, die sich über die Jahre echt von dir gefühlt entfernt haben. Oder Bedenken hatten, dass du dich entfernt hast. Die Menschen um uns herum, sie sollen merken, dass wir nicht nur vom historischen Jesus sprechen, sondern von dem, der in uns heute und hier lebt, der uns Kraft und Zuversicht in einer unsicheren Welt ist, wo gefühlt ein neuer kalter Krieg am Ausbrechen ist, wo EU in seinen Grundfesten am Wanken ist und wo wir nur gar nicht wissen, wo die Reise hingeht für diesen Planet Erde. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass für die, die dich lieben, herrliche Zeiten anbrechen werden und wir dich eines Tages wiedersehen. Und wenn es dir echt eine Frage ist, wie lebe ich eigentlich als Christ? Wie fange ich das an? Gott bietet an und sagt, komm zu mir, bekenn du mir deine Sünden, also Dinge, die wir erlebt als falsch empfunden haben oder wahrgenommen haben, an die wir uns erinnern, dass wir es aussprechen, um Vergebung bitten. Und Gott ist treu und gerecht, wird das entsprechend bestätigen, quittieren. Und mit dieser Bewusstseinsänderung oder Umkehr von dem alten Leben hin zu Jesus, dem Gott der Bibel, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, haben wir die Chance, ein Leben zu leben, das gefüllt und erfüllt ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wer da mehr drüber wissen möchte, wie das läuft, lade dich ein. Wir haben jeden Samstag hier Gottesdienst, 18 Uhr. Wir haben Kleingruppen, wo wir uns im kleinen Kreis treffen. Draußen sind an der Infowand, kann man sehen, was für Angebote es gibt. Und da wird mehr über Gott gesprochen. Oder wer möchte, darf auch mich persönlich kontaktieren oder einer unserer Ältesten oder jemand deines Vertrauens. Jesus, ich danke dir, dass dein Segen fließt und dass wir nun einen super Ausklang von diesem Osterbrunch haben. In Jesu Namen. Amen.